Sie hören SWR Kultur am Samstagnachmittag. Kein Grund, gleich so rumzuschreien. Das ist ein Satz, den man gar nicht zu oft denken und erst recht nicht zu oft aussprechen kann. Nörgelei, Gemecker, Gebrüll, das ist zu einer echten Plage geworden. Meinen auch die beiden Literaturgiganten Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre. Deshalb haben sie ihr neues Buch, das zweite Dialogbuch der beiden, auch so genannt. Kein Grund, gleich so rumzuschreien. Der Titel wirft aber doch auch ein paar Fragen auf, die beantwortet mir nun hoffentlich Benjamin von Stuckrad-Barre. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Herr von Stuckrad-Barre, können Sie sich erinnern, wann Sie zuletzt so richtig rumgeschrien haben?
Ja.
Mögen Sie es uns auch verraten?
Ja, ich überlege gerade, weil es ist eine andere Art Schreien, die natürlich zu begrüßen ist. Bei einem Deichkind-Konzert war das. Da habe ich rumgeschrien, aber auf eine durchaus erfreuliche und sozial erwünschte Art und Weise.
Ja, und sozial unerwünscht, können Sie sich da auch erinnern?
Ich glaube tatsächlich, dass ich das nicht kann und nicht nur, um jetzt gut dazustehen, aber ich bin nicht so ein Rumschreier. Das ist aber einfach, ich kann auch leise ganz schön gemein sein. Also es ist jetzt nicht, dass ich mich jetzt so schön darstellen will unbedingt, aber es geht auch nicht nur unbedingt um die Lautstärke beim Rumschreien. Es gibt ja auch diese Art des Rechthabens und Rechthaben wollen unbedingt. Und man muss Recht haben und man verlässt ein Gespräch nicht, bevor nicht alle anderen niedergemetzelt sind oder exakt meiner Meinung sind. Und da ist die Lautstärke dann egal, ne? Oder wenn es im Schriftlichen stattfindet, auf Social Media oder so, wo es wirklich nur darum geht, wer hält es länger aus, immer wieder dasselbe zu sagen. Dieses Meinungsgedröhne, das meint dieser Titel auch.
Ja, das leise Rumschreien ist ja fast noch unangenehmer, ehrlich
ja,
gesagt.
Genau, es ist im Zweifel tödlicher.
In dem Buch werden die Leser und Leserinnen ja Zeugen von vermeintlich privaten Gesprächen der beiden sehr engen Freunde Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre. Sie haben sich für das Buch miteinander verabredet und haben Gespräche zu verschiedenen Themen geführt, zu Camping zum Beispiel, zu Piercings, zu Harmoniesucht und viel mehr. Und dann haben Sie diese Gespräche mit dem Handy mitgeschnitten. Und wie ging es dann weiter? Wie wurde daraus dann ein Buch?
Wir haben das Verfahren inzwischen verfeinert, da das ja schon der zweite Band ist, den wir so machen. Wir haben mit den Gesprächen tatsächlich begonnen, noch am selben Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, vor 6 Jahren. Da haben wir uns mittags am Strand kennengelernt und haben angefangen zu plaudern und waren dann doch beide zum Glück verliebt genug in unseren Beruf, dass wir eigentlich immer nach einer Möglichkeit schauen, Text zu erzeugen und dachten, das ist irgendwie interessant, keine Ahnung, was daraus wird, aber lass uns mal gucken, was wir damit machen. Und das haben wir dann eine Weile gemacht, bis wir merkten, das ist eine gute Grundlage, um daraus ein Buch zu machen. Und wir führen dann so alle paar Wochen, seither hat das Gespräch nicht aufgehört, deshalb gibt es jetzt schon den zweiten Band, besucht Martin entweder mich in Berlin oder ich ihn in Zürich oder in Marrakesch oder wo immer er gerade ist und setzen uns hin, sprechen, nehmen das auf, es wird dann transkribiert und das ist sowas wie die ersten Notizen und dann sieht man, womit haben wir uns eigentlich beschäftigt und ist so eine Art Themenzyklus erkennbar, so etwas, was die Gespräche zusammenhält und dann gehen wir in die literarische eigentliche Arbeit, ganz, ganz viel wegzuschmeißen und das Erhaltene dann muss daraus schöne Sprache machen und ein bisschen schauen nach dem Rhythmus und Sachen rausarbeiten und noch zusätzliche Einfälle und so. Und das schicken wir uns dann sehr, sehr oft hin und her, bis es irgendwann tauglich ist für ein Buch.
Ah, und deshalb ist das Ganze auch kein Podcast. Das habe ich mich nämlich gefragt,
nee,
warum Sie sich so viel Arbeit
ja,
machen, das
froh,
in ein Buch
wenn
zu
wir so,
pressen.
Also wenn wir gleich so sprechen könnten, wie das in dem Buch ist, das wäre natürlich toll, aber das können wir gar nicht.
Es gibt sowas wie, ich nenne es mal eine Basslinie in Moll, die sich durch das ganze neue Buch
ja,
zieht.
Ja, schön gesagt.
Ja, das ist das Thema Tod. Martin Suter hat seine Frau verloren, sie ihren Vater und die persönliche Nähe zu den Verstorbenen, die hätte unterschiedlicher nicht sein können. Sie haben erzählt, dass einer der ersten Gedanken nach dem Tod ihres Vaters war, ah, daraus kann jetzt das Buch werden. War Martin Suter da eigentlich direkt mit einverstanden?
Nicht daraus kann das Buch werden, sondern jetzt ist es ein Buch. Es zeichnete sich ab, dass eben vor allem durch den Tod von Martins Frau, die ich auch sehr gut gekannt habe und sehr gern gehabt habe und sie immer noch gerne habe, das war natürlich die ganze Zeit dann anwesend, zunächst in ihrer schweren Krankheit und dann in ihrem Sterben und dann Beerdigung und der Zeit danach. Dadurch tauchte das immer mal wieder auf, aber als Teil des Lebens. Dies ist kein Bewältigungsbuch und nicht, wie man trauern kann und trotzdem fröhlich oder so ein Scheiß. Das würde auch bedeuten, dass man dem Tod so einen Sinn zuschreibt. Ja, und sagt, ah, es war doch für etwas gut. Nein, nein, der Tod ist für gar nichts gut. Der Tod ist eine Unverschämtheit. Und es ist nicht sinnvoll daran, dass Martins Frau gestorben ist. Und es hilft auch für gar nichts. Da aber der Tod eben stattfindet und als Teil des Lebens, also in diesem Buch vorkommt, in aber jeder Schattierung, in auch den komischen Aspekten, diese Verstellung, und da ist es ja so viel Inszenierung rund um den Tod, ja, die Beerdigung und all das, und wie plötzlich gesprochen wird, diese Formelsprache, ist natürlich ein Rieseneinfallstor auch für Komik, die dann auch befreiend sein kann. Und umso mehr ist es tatsächlich eine Feier des Lebens, dieses Buch.
Unter anderem verhandeln sie ja auch, was der Unterschied ist von Beileid und Mitleid zum Beispiel, ne? Und
Ja, zum
diese
Beispiel.
Sprachlosigkeit und diese seltsamen Gesten, die sich so rund um einen Tod ereignen.
Ja, wir reden da eben nicht bedächtig erschüttert über den Tod, sondern umso hysterischer eigentlich ist es uns beiden darum bedacht, die Komik, die Albernheit zu erhalten. Das erste Buch, das wir vor 4 Jahren rausgebracht haben, hieß Alle sind so ernst geworden. Und da war unsere Denkbewegung in den Gesprächen eine eher eskapistische. Also auch schon da brannte es überall auf der Welt, und zwar mitten in der Corona-Pandemie, und schon das eine Zeit voller Kriege und Krisen, und jetzt denkt man, da war es noch schön, denn was danach noch alles kam. Aber unsere Denkbewegung vor 4 Jahren, da war eher noch der Eskapismus. Also alle reden so auch selbst ergriffen und dann also in einer Art Moraltheater sich befinden von den Krisen auf der Welt, und da konnte man sich noch so ein bisschen entscheiden, welche Krise einen gerade denn belastet. Und jetzt sind die Probleme so nahe gekommen, die Kriege auch, dass das schon schwerer fällt. Und wenn man einen Todesfall direkt um sich herum hat, dann ist das das größte Thema. Obwohl natürlich auf lange Sicht die Klimakatastrophe die eine Katastrophe ist, die am bedrohlichsten für die größte Zahl der Menschheit, nämlich alle, ist. Trotzdem, wenn die Ehefrau stirbt, man hat ja einfach nur einen Kopf. Ja, und in dem ist dann nicht so viel Platz für Sorgen um die Klimakatastrophe. Und das ist das Leben. Das ist eben kein Eskapismus mehr dann, sondern Martin und ich haben das Gefühl, dass es eigentlich eher noch alberner geworden ist zwischen all dem. Also die Amplitude ist größer geworden, einfach der Empfindungen. Und dass wir das verteidigen müssen und dass das dann eben eigentlich der Aufstand schlechthin ist. Und das zeigt erst, dass man es ernst meint. Mit dem Humor.
Zu dieser Albernheit kommen wir gleich auch noch. Mich interessiert vorher aber noch, ob Sie und Martin Suter sich manchmal gegenseitig beneidet haben um den jeweils anderen Trauerprozess. Also Martin Suter hatte eben eine sehr, sehr tiefe, innige, langjährige Verbindung zu seiner Frau. Und zu ihrem Vater wiederum hatten sie jahrelang schon keinen Kontakt mehr vor dessen Tod. Haben sie gegenseitig mal gedacht, ach, der andere hat es irgendwie leichter oder schöner oder besser in seiner Trauer?
Nee, das ist das Schöne in so einer Freundschaft. Da hilft auch, glaube ich, der Altersunterschied von, ich glaube, 27 Jahren zwischen Martin und mir, dass Neid eine Kategorie ist, die da gar keine Rolle spielt. Aber also in so Trauerfragen schon gar nicht, wäre sehr komisch. Also das ist ein toller Komödienausgangslage, die Sie gerade geschildert haben.
Ich meine es gar nicht so komisch, denn ich frage mich, ob nicht, wenn man jemanden verloren hat, an dem man nicht hing, im Grunde froh ist, dass man nicht so doll trauert und
Ja,
gleichzeitig sich aber wünscht, dass es doch mehr gewesen wäre.
das habe ich verstanden, und ich würde dazu auch sagen, tatsächlich hat die Trauer um Martins Frau mehr Zeit in meinem Leben gehabt, mehr Dauer bislang als die Trauer um meinen Vater, weil ich im Gegensatz zu der schweren Krankheit, dem Sterben, dem Tod, der Beerdigung von meinem Vater, weil ich ferngehalten wurde davon. Ich wurde darüber nicht informiert. Und dadurch hatte ich gar keine Chance, nochmal einen Versuch zu wagen, ja, sich nochmal in die Augen zu schauen, was ich gerne gemacht hätte. Bei Martin war ich da. Ich war einfach dabei. Und das war viel realer dadurch. Mein Vater tut sich, ich weiß das eigentlich immer noch nicht. Ja, auch wenn es ein bisschen verrückt klingen mag, aber Es ist dadurch eine gute Geschichte auch fürs Buch geworden, auch weil es dann nicht so ein selbstergriffener Krams ist. Man ist ja dann auch Kunstfigur, ne? Und weil die Sätze da anders geprüft werden und da es in dem Buch vorkommt, kann ich es ja auch hier jetzt so sagen. Die komischen Umstände in der ganzen Monstrosität des Schreckens, dass ich tatsächlich auf Instagram erfahren habe, dass mein Vater gestorben ist. Das ist ja sehr, sehr absurd. Weil mir eine Leserin schickte mir einfach ein Foto von der Todesart. Also ich schrieb, oh, das tut dir aber leid. Und huch. So, und das eignete sich gut, dann in dem Buch zu besprechen, weil es so schön absurde Ausgangslage war. Dadurch hat das noch immer so was Surreales.
Jetzt machen wir mal was,
Da
was
kommt die Trauer noch. Ja,
ja.
jetzt machen wir was.
Jetzt machen wir was, und zwar was im Buch quasi die ganze Zeit passiert, nämlich
Oha, wie
wir
schnell.
lenken den Fokus weg von der Basslinie in Moll hin
Ja.
zur voller Skurrilitäten steckenden, eher heiteren Melodie, die das Buch eigentlich dominiert. Sie
Ja.
schildern viele interessante Begebenheiten, zum Beispiel, wie ihnen in einem Hotel mal ein Eimer Wasser ins Bad gestellt wurde, weil der Wasserhahn und die Klospülung abgestellt werden mussten. Oder es wird geschildert, wie Martin Suter mit einem Callcenter-Mitarbeiter ringen musste. Das Fazit ist dann tatsächlich oft, nützt ja nichts, kein Grund rumzuschreien, oder?
Ja, beziehungsweise interessant, verrückt, wieder gelöst von der Welt und ihren Mitarbeitern. Das ist eigentlich die beste Art, auch durchs Leben zu gehen, sich also lächelnd zu wundern, ne? Also das Rumbrüllen, dadurch wird man immer so sehr Akteur. Und also Empfindungen, naja, man muss damit so ein bisschen haushalten, um auch was mitzukriegen. Sonst ist man immer schon Teil Theaters so. Und wenn man alles mitkriegen will, dann ist es gut, dass man auch nicht zu schnell beleidigt ist oder so. Und ich denke das oft, also das hilft auch oft, wenn mir was passiert, so was so ein bisschen blöd ist, so ein bisschen nervig, dann freue ich mich eigentlich immer, weil ich denke, das ist super zum Aufschreiben. Es ist jetzt gerade in der Tiefebene des Alltags super nervig, aber dadurch erst wird es erzählens- und erinnernswert, auch für mein Gehirn. Das Gehirn merkt sich ja nicht. Heute Morgen bin ich aufgewacht, war so schön wie noch nie. Es ging mir so gut wie noch nie. Plötzlich wurde ich befördert, dann habe ich mich verliebt und es hat auch echt die Sonne geschienen und ich hatte 4 Kilo abgenommen. Das ist ja keine gute Geschichte. Das ist ja einfach eine Psychose. Aber einfach einen Eimer Wasser stehen zu haben im Hotelzimmer und sie sagen viel Glück. Also mit den Zumutungen fängt eine gute Geschichte an und deshalb her mit den Problemen.
Sie haben gerade schon erzählt, dass es sowas wie Neid oder Konkurrenz zwischen Ihnen und Martin Suter gar nicht gibt. Musste eigentlich denn aber einer von Ihnen um die Freundschaft werben, also sich so ein bisschen ins Zeug legen, oder hat es direkt beiderseitig gefunkt vor 6 Jahren?
Wurden beide geschubst von unseren jeweiligen Frauen. Martins Frau hat gesagt, da drüben ist doch der Stuckrad, geh da mal hin. Und meine Frau hat gesagt, jetzt geh doch mal hin zu dem Suter, der ist bestimmt cool. Ich hatte Angst, dass der mich doof findet. Das ist so ein That's-a-me-Problem. Und wurden wir also beide so ein bisschen so, wie wenn man auf so eine Bühne geschubst würde, so ein bisschen tölpelhaft, also steht und denkt, ich habe ja gar keinen Text, was ist denn jetzt? Der kam dann aber sofort. Wir haben uns sofort sprechend ineinander verliebt, das ist so. Bei diesen tiefen Freundschaften spreche ich von Liebe. Das umeinander werben, also das war nicht so, dass einer nicht wollte und der andere sich beworben hat, da überhaupt nicht, sondern es war von Anfang an starkes Interesse aneinander, was einfach im Gespräch merkt man ja auch sofort. Aber dieses sich Mühe geben, das ist ja dann eben wie auch in einer Liebe, damit Liebe dann nicht so schnell aufhören. Und ich finde das immer noch toll, wenn man so ein bisschen aufgeregt ist, wenn man sich trifft, so. Und wenn ich Martin, ich gebe mir bei Martin schon immer ganz schön viel Mühe, so. Wenn ich auch mit dem telefoniere oder so, dann mache ich aber auch bei meiner Freundin oder bei auch anderen Freunden so, dass man wirklich, man will, dass die einen unterhaltsamen Tag haben. Und das finde ich die schönste Art von Liebe eigentlich, dass man sich Mühe gibt und nicht so Nulltext nur aus sich raus.
Sind Sie eigentlich schnell damit, diesen
Ja.
Adelstitel Freund zu
Oh.
vergeben?
Nee, aber großzügig.
Also mir würden direkt so 4, 5 Männer einfallen, wo ich weiß, dass Sie die als Freunde bezeichnen oder bezeichnet haben. So viele Freunde hat ja gar nicht jeder. Ich finde, Sie können da schon aus dem Vollen schöpfen.
Ja, ich finde auch, ich habe echt viele Freunde. Vielleicht deshalb, weil meine Familie so ein Reinfall ist.
Ah, Wahlverwandtschaften.
Ich habe das einfach sehr früh in Freundschaften suchen müssen, in Ermangelung einer angenehmen, verlässlichen Familie, wo nicht dauernd Weltkrieg ausbrechen kann. Und habe das aber auch gefunden in Freunden. Da gibt es mal Abgänge und Zuläufe oder wenn man es nennen will. Das ist ja so. Und es gibt auch tiefe Freundschaften mit Leuten, die habe ich 2 Jahre nicht gesehen oder so. Macht gar nichts.
Benjamin von Stuttgart-Barre, unsere Gesprächsgäste haben immer einen Musikwunsch frei. Sie haben sich entschieden für A New Bohemia von den Pet Shop Boys. Warum?
Ja, weil das ein sehr schönes neues Lied ist. Und die Pet Shop Boys ist die Band, die ich am längsten in meinem Leben schon verfolge. So nachgewiesenermaßen, seit ich 12 bin, liebe ich diese Musik und diese Stimme von Neil Tennant. Wenn ich den Bruchteile von Sekunden höre, bin ich sofort zu Hause, in so einem geistigen Zuhause. Und das ist was sehr, sehr, das ist was wahnsinnig Schönes, wenn man sowas hat, so eine Begleitung. Und die bringen immer noch neue Alben raus und auf jedem sind gar nicht übertrieben viele gute neue Lieder, aber es reicht vollkommen aus. Wenn da 2 so tolle drauf sind wie jetzt auf dieser neuen, dann ist das ein absolutes Göttergeschenk. Und dieses Lied, dazu kann man sehr doll weinen und man kann dazu auch sehr doll sich freuen. Und am besten beides zusammen, dann ist es ein geglücktes Leben.
A New Bohemia von den Pet Shop Boys, ein Göttergeschenk, sagt Benjamin von Stuckrad-Barre. Dankeschön für das Gespräch.
Danke Ihnen.